Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und bei mir die Christine von Giga Games. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen Manu. Hallo da draußen.
Du bist wieder da, weil wir heute quasi direkt fortsetzen an der letzten Episode, bei der du dabei warst. Wir haben gesprochen über Tales from the Borderlands, erste Episode. Richtig. Beziehungsweise wir haben gar nicht über die erste Episode so richtig gesprochen. Wir haben letztes Mal quasi das Spiel vorgestellt, nämlich die Adventure-Umsetzung von 2Ks recht berühmten Borderlands-Ego-Shooter-Spiel und Telltales Variante, daraus ein Adventure zu basteln. Und das hat uns, glaube ich, ganz gut begeistert letztes Mal.
Ich wollte auch gerade sagen, also so viel kann man auf jeden Fall von letztem Mal verraten. Da haben wir so ein bisschen mehr die Basics erklärt. Also worum geht's da überhaupt? Was passiert da? In welche Richtung geht das? Weil Borderlands die Vorlage ja tatsächlich eher so ein Shooter ist. Das Telltale-Spiel aber ja eher in die Adventure-Richtung geht. Also wer das quasi verpasst hat, sollte sich am besten dann nochmal den ersten Teil anhören.
Definitiv, weil wir jetzt heute auch über die Geschichte reden. Also wir machen einen Spoilercast. Vorgestellt haben wir es ja in der ersten Episode und jetzt können wir ein bisschen eintauchen, weil da gibt's viel zu erzählen und auch viel sich auszutauschen, weil die Geschichte, so viel kann man jetzt schon sagen, auch ohne Spoiler, finde ich auch innerhalb der Telltale-Spiele-Serie eine sehr gelungene. Zumindest was die ersten zwei Episoden jetzt angeht. Und da würde ich jetzt gerne mit dir eintauchen.
Ja, trifft sich eigentlich ganz gut, weil mir geht's da eigentlich sehr ähnlich. Mir hat schon die Geschichte von Wolf Among Us sehr gut gefallen. Bei den anderen Teilen von Telltale, die waren super erzählt, aber da war die Geschichte an sich gar nicht so extrem interessant. Da kam es halt wirklich eher darauf an, wie sie halt verpackt wurde und in welcher Art sie erzählt wurde. Aber ich muss jetzt sagen, durch Tales from the Borderlands und gerade auch durch den zweiten Teil bin ich doch sehr angetan von der Story, was mit einem sehr bestimmten Element zu tun hat. Ich weiß nicht, ob du schon weißt, worauf ich anspiele.
Vielleicht der Humor?
Der ist natürlich immer, wie immer, mit dabei, aber den meine ich diesmal gar nicht, sondern vielleicht, um erstmal ein bisschen vorzugreifen in Richtung Story und noch gar nicht so sehr in diese witzige Richtung zu gehen. Aber man hat ja im ersten Teil gesehen, dass sie Handsome Jack eingebunden haben. Mhm. Man wusste aber noch nicht so richtig, auf welche Art und Weise. Handsome Jack ist ja aus der Borderlands-Reihe extrem beliebt, weil er einfach so eine flapsige Art hat, halt Sachen zu kommentieren. Und im zweiten Teil geht es sehr, sehr intensiv dann doch eben auf seine Geschichte und seine Vorgeschichte so ein bisschen und vor allen Dingen auch seine Nachgeschichte, um jetzt vielleicht auf Borderlands 2 die nochmal zu spoilern, muss man auch direkt vorab sagen, dass das sicherlich an einigen Stellen verbunden ist. Also wer das sich nicht spoilern lassen möchte, sollte auch aussteigen.
Aber so schlimm finde ich es nicht. Also ich glaube, innerhalb der ersten zwei Episoden wird schon mehr Geschichte erzählt als in den gesamten, naja, nicht ganz, aber die Borderlands-Spiele haben schon eine begleitende Geschichte und vielleicht auch ein bisschen mehr als sonstige Shooter. Aber es ist schon eher so Atmosphäre und Setting, was mich bei den Shootern begeistert hat. Richtig, und der Humor und nicht so sehr die Geschichte. Und hier geht's ja schon ein bisschen auch um die Charaktere und wie sie sich entwickeln. Wo setzen wir denn an? Also vielleicht müssen wir noch mal kurz rekapitulieren, weil so fängt auch die Episode 2 an. Die hat eine sehr schöne Previously on Tales from the Borderlands Variante mit so handgescribbelten, wie heißt diese Art? Concept Art.
Ja, genau. Also im Grunde genommen, da hatten wir, glaube ich, im ersten Podcast auch schon ein bisschen drüber gesprochen, es referenziert ja Borderlands 2 sehr stark. Und das macht es halt genauso wie Borderlands eben. Borderlands hat eben diese Art und Weise, dass wenn es ein Spiel anfängt zu erzählen, was früher passiert ist, man sieht quasi so eine handgezeichnete Geschichte und das übernimmt Tales from the Borderlands quasi auch und gibt dem Ganzen aber nochmal so ein bisschen seinen eigenen Twist. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil bei den anderen Telltale-Spielen war es ja immer so ein typisches Previously On und es wird halt nochmal so ganz standardmäßig zusammengefasst und da ist es halt nochmal so ein bisschen mit einem Augenzwinkern und nicht einfach nur nochmal wiederholte Szenen, sondern so auf eine eigene Art und Weise erzählt, was
und
bisher passiert
eben
ist.
Eben auch basierend auf den Entscheidungen, die man getroffen hat in der ersten Episode. Ja. Da ich weiß aus der Umfrage und von Feedbacks und so, dass viele Leute diese Folgen auch gerne hören, auch wenn sie das Spiel nicht gespielt haben, kurz zwei Sätze zur Grundgeschichte. Also Reese und Fiona sind die zwei Hauptcharaktere. Und im Gegensatz zu sonstigen Borderlands-Spielen spielt man gar keine Vault Hunter und gar keine Helden, sondern eben so kleine so kleine Persönlichkeiten, nenne ich es jetzt mal. Also der Reese ist ein Angestellter von Hyperion. Hyperion, das ist dieser Waffenhersteller, den man aus den Automaten kennt von den ersten Spielen, richtig?
Richtig, diese futuristischen Waffen.
Genau, und der ist ein ganz kleiner Angestellter, der aufgrund seltsamer Umstände in der ersten Episode zum Hausmeister degradiert wird von seinem Erzfeind. Obwohl er eigentlich davon ausgegangen ist, dass er jetzt ein großes Tier wird innerhalb des Konzerns und beschließt daraufhin, Rache zu nehmen an seinem neuen Chef und klaut quasi ein Ausrüstung in sein Auto und versucht, einen Vault Key er kriegt von so einem Deal Spitz und möchte ihm den Vault Key, weil das ja quasi das Wertvollste ist, was es im Borderlands-Universum gibt, und träumt von unendlichem Reichtum und möchte diesen Vault Key klauen und diesen Deal abwickeln für ihn. Und auf der anderen Seite, die Fiona, das ist quasi ein Con-Artist. Wie übersetzt man das am besten? Genau. Also Kleinganove vielleicht, sowas in der Art, oder?
Genau.
Und was möchte die machen? Die treffen sich ja bei diesem Deal.
Das hatten wir in der ersten Episode so ein bisschen erklärt. Im Grunde genommen geht es eigentlich darum, dass sie quasi diesen Vault Key, den Reese eigentlich gerne haben will und seinem Chef quasi unterjubeln möchte. Sie fälscht den Vault Key zusammen mit ihren Partnern quasi. Und dann kommt das Ganze so ein bisschen zu so einer Situation, wo sie eben aufeinandertreffen und das Ganze so ein bisschen eskaliert quasi. Und da lernen die beiden sich eben kennen und treffen aufeinander. Und ab da geht dann quasi der Plot des Spiels so ein bisschen los. Und wird halt eben auch aus der Sicht von den beiden erzählt, was halt ganz schön ist. Also man hat halt einmal die Perspektive von ihm und einmal die Perspektive von ihr, die nicht unbedingt immer das Gleiche ergeben müssen, das sehr, 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 sehr klasse gemacht ist.
Das ist mein Lieblingselement. Das haben wir ja in der ersten Episode auch schon besprochen, wie die Geschichte erzählt wird, dadurch, dass man eben auch zwei Hauptcharaktere hat und zwischen diesen zwei Geschichten wechselt und sie auch im Spiel quasi so diese Metaebene existiert, dass die Geschichte, die wir als Spieler und Spieler jetzt, die wir als Spieler sehen, nur die nacherzählte Variante ist von dem, was passiert ist. Also wie eigentlich in so TV-Serien wo die vierte Wand durchbrochen wird, in so einer Atmosphäre befindet man sich. Also man springt dann immer wieder auch in die Jetztzeit, wo wir uns in einer Situation befinden, die wir noch nicht wissen, wie wir da hingeraten. Da sind Fiona und Reese sind gefangen von so einem Vault Hunter oder sowas und dem erzählen sie die Geschichte. Und deswegen übertreiben die auch gerne mal in ihren Rückblicken und es gibt immer mal wieder auch so Breaks und Stopp-Kameras, wo dann einer aus dem Off reinspricht und sagt, ja, so ein Quatsch, das ist doch nie im Leben passiert. Und das ist eigentlich, warum ich bis jetzt von Borderlands so begeistert bin, weil mir diese Art der Erzählung so gut gefällt, weil sie damit wahnsinnig gut spielen können und auch Sachen machen können, die eigentlich so sonst in der realen Timeline nicht möglich gewesen wären.
Ja, richtig. Also das funktioniert auch jetzt in der zweiten Episode wieder ganz stark. Da gibt's einige Momente, die so ein bisschen Deus Ex Machina sind. Irgendwie, da passiert dann plötzlich was. Ich weiß nicht, wiefern darf man jetzt spoilern?
Wir spoilern alles.
Der Loader-Bot, den wir im ersten Tag kennengelernt haben und sehr ins Herz geschlossen haben, taucht an einigen Stellen eben wieder auf. Also das heißt, es gibt halt immer so eine Situation, wo dann einer von den beiden, entweder Reese oder Fiona, in einer quasi ausweglosen Situation sind. Und plötzlich kommt halt dann der Loader-Bot und rettet die beiden. In der normalen Situation hätte man wahrscheinlich erstmal gesagt, ja, ist halt mega unrealistisch, warum sollte der jetzt genau dann auftauchen? Aber in dieser Situation, dass wir eben wissen, es ist eigentlich was die beiden erzählen aus ihrer Erinnerung. Es ist halt immens witzig und passt halt sehr gut dann rein.
Ja, und so. Da kommen dann auch so Kommentare so, hey, Moment mal, das kann der Loader-Bot überhaupt gar nicht. Ja, ist doch egal, ist meine Geschichte. So, und damit, ja, genau. Damit wischen sie es dann auch so weg. Oder wenn sie einmal legt sie so einen Mega-Stunt hin und hüpft auf so ein Motorrad vom Hausdach runter und dann sagt er so, ja, klar. Also sehr, sehr schön. Also diesen guten Eindruck, den die erste Episode hinterlassen hat, der wird hier, glaube ich, was Story und Humor angeht, sofort weitergeführt. Und hat dir die besser gefallen, die zweite Episode, oder schlechter als die erste?
Ich glaube, insgesamt hat mir die erste besser gefallen, weil es einfach, es hatte halt einen größeren Impact einfach, weil man kannte es halt vorher noch nicht. Mhm. Und ich fand ein paar Elemente, die man dann einfach kannte, waren dann halt irgendwie ein bisschen mehr vom Gleichen. Also beispielsweise hatte ich ja das Gefühl, dass im ersten gab es halt immens viele Anspielungen, auch dadurch, dass man Reese, der hat ja so ein mechanisches Auge, womit er die Gegend abscannen kann und dann von verschiedenen Gegenden quasi so eine Beschreibung lesen kann. Ja. Eigentlich ein sehr cooles Element, was eingebunden wird, um halt auch in Borderlands, um das in Borderlands zu referenzieren, wenn man dort Quests annimmt. Fand ich sehr schön und das war jetzt hier halt so, das gab es dann so 2-3 Mal, mal hier an der Ecke, aber es hatte halt nicht mehr so diesen Wert, den es hatte, als du die erste Episode gespielt hast. In der ersten Episode war halt so, wow, ich bin Borderlands-Fan und es gibt so viele kleine Details irgendwie, die mich aufmerksam machen. Und jetzt hatte ich so ein bisschen in der zweiten Episode das Gefühl, ich habe es eigentlich mehr gespielt, um die Geschichte zu erleben. Und genau, da war jetzt diese kleinen Elemente, die ich beim ersten Mal noch so geil fand, die waren halt da und die waren auch cool. Aber es war jetzt nicht mehr ganz so wichtig für mich, muss ich sagen. Da war es halt wichtiger, dass die Story jetzt in eine richtige Richtung geht und in eine coole Richtung. Und da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Wobei ich aber sagen muss, dass meine Lieblingsszene an sich jetzt eher in der zweiten Episode war.
Mhm. Also das kann ich dir recht geben, diese kleinen Anspielungen, die waren natürlich bei der ersten Episode frischer. Aber wie sich die Story jetzt entwickelt und wie sich die Charaktere entwickeln, ist es auf jeden Fall die absolut richtige Richtung. Also so eine zweite Episode hat natürlich immer ein bisschen schwerer als jetzt die erste, aber so insgesamt haben sie, glaube ich, alles richtig gemacht, mit der Ausnahme von so ein paar Actionsequenzen. Also die ein paar, ja, das ist halt immer das typische Telltale-Problem. Also wenn wir das mal gleich aus dem Weg räumen, ich habe es auf der Xbox gespielt, auf der alten, auf der 360 und gerade diese Actionsequenzen, die bei Borderlands ja auch passen, da leidet man dann immer sehr drunter, dass es diese alte Telltale-Engine ist. Das hat mir den Spaß so ein bisschen verdorben. Also es gibt so, eben wie ich gesagt habe, diese Verfolgungsjagd, wo man dann so vor dieser Athena flüchtet und aufs Motorrad hüpft und so. Und wenn man dann immer diese Ladesequenzen zwischendrin hat, das hat mich auch bei Wolf Among Us schon gestört. Das bricht einfach hier bei diesem Borderlands doppelt. Wenn dann auf einmal so ruckel, ruckel, warte, warte und du hast dann irgendwie 20 Sekunden Pause zwischen so einem Quicktime-Event, das ist einfach blöd.
Das ist aber auch manchmal in Dialogen so, habe ich das Gefühl irgendwie. Ja. Also wenn man gerade in einem sehr guten Dialog ist und es wäre eigentlich, wenn es eine reine Cutscene wäre, etwas, wo jemand sehr schnell reagieren würde, passt das manchmal gar nicht, weil dann die Antwort irgendwie nochmal so eine Millisekunde länger dauert. Also es ist schon manchmal, es reißt einen manchmal so ein bisschen raus, aber ich finde fast, dass man es noch verzeihen kann, weil es halt eben dann doch...
Weil der Rest so gut ist.
Der Rest so gut ist, eben, genau.
Die größte Stärke fand ich in der zweiten Episode im Vergleich zur ersten. Die erste ganz stark von diesem Humor, von diesem Anspielungshumor, wie du es gesagt hast, dass dann liegt da halt zum Beispiel Geld und in Telltale-Spielen brauchst du in der Regel ja kein Geld und dann hebst du aber halt Geld auf, wie bei Borderlands auch und denkst dir so, hihi, lustig. Oder die Benutzerführung sieht halt je nach Charakter auch anders aus, weil der eine hat halt das Hyperion-Design und die andere hat halt das andere Design und so. Und bei der zweiten Episode, die steht aber mehr auf eigenen Füßen. Also der Humor funktioniert auch für sich, ohne dass du diese Borderlands-Anspielungen hast. Also allein die Dialoge und die Sprüche und der Slapstick, der da drin vorkommt, wenn zum Beispiel die Hand von Jack mit dir spricht, ich habe mich weggeschmissen vor Lachen. Ja. Das ist auch lustig, wenn du den Jack nicht kennst und Borderlands-Universum nicht kennst und nur diese Episode spielen würdest, wäre es trotzdem lustig.
Ja, also das hat es eigentlich ganz gut wieder die Balance gekriegt. Also mir hat das auch gut gefallen, dass es ein paar Szenen gab, wo man dann Elementarwaffen tatsächlich benutzen konnte, was ja eben auch ein großer Teil von Borderlands ist. Und es ist aber trotz diesem ganzen Humor immer noch so relativ schräg morbide, wenn man da vor allen Dingen auch an die Startsequenz denkt, wo man jemandem quasi das Auge mit einem Löffel rausnehmen muss, was schon richtig übel war, so finde ich, für die erste Sequenz. So. Ja. Also da, ich finde diese Balance aus Humor und seltsam, eklig, Horror-Gedöns irgendwie, passt halt ganz gut.
War das deine Lieblingssequenz, die du angesprochen hast?
Nee, die meine ich gar nicht.
Aber darüber müssen wir noch mal kurz reden. Also wer es jetzt nicht gespielt hat, das ist so großartig. Man ist ja, man befindet sich am Ende der ersten Episode in dieser Kammer von diesem Atlas, ja?
Ja, genau, ich glaube schon.
Ja, genau. Und man findet ja diese komischen Schlüssel, wo die beide nicht so genau wissen, was das bedeutet, aber sie haben eben eine Ahnung, dass das irgendwie zu diesem Vault Key führt. Und dann liegt da so eine, wie so ein Sarg. Und dann machen sie das auf und da ist so ein Retina-Scanner. Und daneben liegt halt so eine Leiche. Und dann denken sie sich, ja, okay, also dann rupfen wir halt das Auge raus, wie bei Demolition Man, und halten das Auge an den Retina-Scanner. Und dann muss man wirklich in typischer Telltale-Manier, ganz ähnlich wie bei The Walking Dead, wo man auch ab und zu mal, genau, wo man sich so den Arm wieder einrenken muss oder selber nähen muss. Ja. Und da war das so unangenehm, weil man eben diese Schmerzen richtig gespürt hat. Und hier war es so unangenehm, weil es so absurd morbide, makaber war. Man nimmt dann so einen Löffel auf und muss dann wirklich mit diesem Eierlöffel dieses Auge da rauskratzen. Und man muss wirklich, also das wird ja wirklich zelebriert von Telltale, ja, jede einzelne Kreisbewegung noch mit dem Gamepad irgendwie nachzuzeichnen. Und natürlich geht's beim ersten Mal schief. Ey, ich hab wirklich auch gelacht und mich gleichzeitig so gewunden vor dem Bildschirm.
Das wurde auch so morbide noch abgeschlossen, weil sie ja dann, was sie dann finden, nachdem sie halt eben dieses Auge benutzt haben und wie diese Nachricht, die sie da dort bekommen, nochmal umgesetzt wird, irgendwie, die einem nochmal so ein nachträgliches Schlucken irgendwie hinterlässt, fand ich schon sehr gut gemacht, auf jeden Fall.
So gut, echt. Also da war ich da, in dem Moment hatten sie mich, in dem Moment wusste ich, geil. Also ich freue mich jetzt auf jeden weiteren Teil, das geht genau in die richtige Richtung. Von der Story müssen wir jetzt noch ein bisschen einfangen. Der Jack, der hat ja hier eine große Rolle, hast du ja schon gesagt.
Richtig, also wo du gerade sagst, geht in die richtige Richtung, finde ich genau, dass die Story in die richtige Richtung geht. Ich war halt so lange sehr, sehr unsicher, wo geht das denn jetzt genau hin? Weil irgendwie wussten wir ja, die beiden haben sich jetzt kennengelernt und dann gibt's halt irgendwie diese Geschichte um den Vault Key. Aber was passiert denn dann wirklich, wenn sie dann den Vault Key haben und dann irgendwie eine Vault finden? Weil wir wissen ja alle aus Borderlands, das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant, wenn die da halt rumtingeln und eine Vault finden. So. Mhm. Das gibt halt einfach nicht so viel Story her. Und daher habe ich mir echt gedacht, so, das könnte vielleicht schwierig werden. Ich muss aber sagen, dass mir dieses ganze Element um Jack sehr, sehr gut gefällt. Er ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblingscharakter aus Borderlands, aber ich finde, was sie halt mit ihm machen, also dass sie quasi Reese sozusagen als Host für den toten Jack benutzen.
Muss ich kurz dazu sagen, der kommt immer als Hologramm durch sein Auge, sieht er ihn als Hologrammcharakter, aber nur er.
Genau, also er redet mit ihm und wenn man möchte, vertraut man das dann eben auch seinem besten Freund an, muss man aber nicht. Und den sieht man halt eben in gewissen Sequenzen, was einem nochmal so ein bisschen ein extra Humor halt quasi irgendwie mitgibt, passt halt sehr gut in einigen Szenen. Also man hat dann irgendwie eine Unterhaltung mit jemandem und Jack wirft dann halt immer noch ein bisschen was rein, was aber dann eben der Rest nicht hören kann. Aber Reese ist natürlich dann so total so, worauf soll ich denn jetzt hören und was will der jetzt eigentlich gerade von mir? Und dadurch lässt sich Reese eben so ein bisschen durch Jack steuern. Und man kann eben die Geschichte in dem zweiten Teil sehr stark in diese Richtung bewegen. Wem vertraue ich eigentlich? Vertraue ich Fiona, die ich eigentlich nicht kenne, die eigentlich ein Con-Artist ist? Oder vertraue ich eben diesem Jack, der halt mit mir in diversen Situationen spricht?
Aber trotzdem halt auch ein Riesenarsch ist und seine Mitarbeiter prügelt und ein riesiges Konzernarschloch ist.
Fand ich aber sehr interessant. Also muss auch sagen, ich habe mich grundsätzlich in die Richtung entschieden, auch wenn ich Fiona total großartig finde und eigentlich auch ihr lieber vertrauen würde. Aber innerlich hat es mich so gekitzelt. Ich wollte halt lieber die Geschichte hören, wie Jack quasi sich immer mehr in Reese irgendwie breit macht und ihn dafür benutzt, seine Sachen halt irgendwie rüberzubringen, weil es geht ja auch immer mehr dahin über. Am Anfang hört man halt irgendwie Jack mal durch Reese irgendwie sprechen und du weißt irgendwie, was Jack zu ihm selbst sagt. Aber wir kommen ja in der Episode immer mehr dahin, dass alles, was Jack an Bewegungen macht, dann auf Reese übertragen werden. Und das finde ich so ein extrem interessantes Element, weil.
Ja, aber es wird so langsam mehr. Er hat ja nicht richtig, die volle. Genau. Also am Anfang sieht man ja auch schön etabliert, dass er, der Jack, erstmal gar nicht kapiert, dass er tot ist und ein Hologramm sein soll. Und er versucht ja dann quasi Reese auch zu erwürgen und greift dann immer so durch ihn durch, um klarzumachen, er ist wirklich nur ein Hologramm. Und nach und nach bekommt er ja so langsam Kontrolle über ihn. Und das finde ich auch relativ interessant. Ich habe mich aber trotzdem immer für Fiona entschieden.
Ach so, oho. Da musst du mal erzählen, in welche Richtung geht es dann? Also mich interessiert zum Beispiel gerade, was bei dir dann am Ende passiert ist.
Ja, müssen wir gleich drauf kommen. Nochmal kurz, weil es so schön auch erzählt ist, wenn Jack dann mit Reese irgendwie so durchbrennt. Also Reese hat ja für die anderen, bei mir zumindest jetzt, ich habe das denen zwar gesagt, aber die glauben einem ja nicht so richtig, wie du siehst, Jack, und ja, hm. Man haut sich ja auch ständig die Birne an als Reese, und es ist ja eine sehr starke Slapstick-Komponente auch. Also Reese fällt dauernd irgendwo runter und fliegt aus Autos und, und da kommt ja Jack dann auch immer wieder so, immer wenn er sich irgendwie anschlägt oder anhaut, ist Jack entweder wieder da oder wieder weg. Und diese Szene mit dem Auge auskratzen, die ist dann auch so schön asynchron erzählt, dass man eben erst sieht, wie sie dieses Auge da rauskratzt, und dann beim ersten Auge geht's dann schief, weil im Hintergrund irgendwie so ein Krach ist, und dann switcht man die Rolle und man spielt dann die die Stelle, wie Reese mit Jack quasi redet und dann weggeht, um irgendwas anderes zu erledigen, und dann weiß man auch an welcher Stelle, warum dann dieses Geräusch passiert ist, und das gefällt mir so besonders gut, dass sie eben immer zwischen diesen zwei Erzählsträngen irgendwie so wechseln können, um dann immer wieder auch so Puzzlestücke hinzuzufügen. Das gefällt mir echt gut.
Ja, das gefiel mir auch vor allem gut bei dieser Anfangsszene, als sie dann diese Flucht quasi haben, und dann sieht man halt, wie sie quasi getrennt werden während der Flucht, und von da erzählt das ja so ein bisschen los. Im ersten Teil war das ja eher so dieses, wir sind gemeinsam in diesem Camp und wir müssen unsere Geschichte unserem dem Typen erzählen, der uns gefangen genommen hat, aber im zweiten Teil haben sie es dann quasi eben über diese Verfolgungsjagd hin aufgebaut, dass es von da an eben so zweigeteilt ging, bis sie sich halt eben wieder treffen.
In welche, also man sieht ja, wie die zwei Mädels in dem, oh, ich weiß den Namen nicht mehr, High Grounds oder irgendwie sowas, Will. Naja, die landen auf jeden Fall in ihrer Heimatstadt da, glaube ich, gell?
Ja, die landen in einer Stadt, die man, glaube ich, auch aus Borderlands ja kennt. Ich weiß den Namen gerade aber auch nicht mehr.
Auf jeden Fall, sie gehen in dieses Zimmer von dem Alex, hieß, glaube ich, ihr Ziehvater da, gell? Ihr Partner. Zu dem gehen sie ja, um da quasi nochmal was zu erledigen. Und bist du dann mit den zwei Jungs, also mit Reese und seinem Bro, kann man sich ja dann entscheiden auf dem Loaderbot, ob man quasi den Mädels hinterher fliegt in diese Stadt oder schon zum nächsten Treffpunkt geht. Was hast du denn da gemacht?
Ich bin den Mädels erstmal hinterhergesprungen, weil ich dachte, es ist erstmal klüger, ja, sich zu gruppieren, genau, und dann halt gemeinsam eben weiterzugehen. Ich glaube, das werden wahrscheinlich auch die meisten entschieden haben, weil es halt doch irgendwie die etwas logischere Variante ist.
Glaube ich auch. Ich habe aber auf Twitter gelesen, dass jemand gesagt hat, es lohnt sich, das nochmal von der anderen Seite auch zu spielen, weil das ist irgendwie ein extra, also da passiert wohl nochmal was völlig anderes. Ich war jetzt aber bis jetzt noch nicht so weit, das alles nochmal bis dahin zu spielen. Wobei aber auch diese Episode relativ kurz ist, gell?
Ja, also ich glaube so anderthalb Stunden oder so. Es ging schon.
Ja, also ich bin auch dahin, und da erfährt man auch sehr viel Hintergrundgeschichte über diesen, ich glaube, er heißt Alex, gell?
Ey, du fragst mich, ich weiß tatsächlich auch nicht mehr, wie er heißt. Also ich weiß noch, dass sie Partner, Sascha hieß, ihre genau, Schwester heißt Sascha, aber ihr Vater oder Ziehvater weiß ich gerade auch nicht mehr.
Also der Dritte im Bunde von dieser Betrügerbande. Hast du ihn denn leben lassen in der ersten Episode? Also der betrügt uns ja quasi. Der haut ja ab mit diesem Geldkoffer. Und man kann ihn in der ersten Episode ja noch warnen oder auch nicht, dass dieser Koffer jetzt gleich explodiert.
Ja, ich habe ihn gewarnt.
Ja, weil das hat mir die Sascha nämlich die ganze Zeit noch vorgeworfen.
Dass du ihn nicht gewarnt hast?
Doch, oder? Dass ich ihn gewarnt habe.
Ja. Ah, okay, weil
die
genau.
Weil halt so stinksauer ist auf ihn, ja. Und hast du ihr Geschenk geöffnet? Der hat ja noch so Abschiedsgeschenke gelassen.
Ja, ich habe ihr Geschenk geöffnet. Boah. Ja, ich weiß, die meisten haben sich dafür entschieden, das nicht zu öffnen. Aber ich habe mir gedacht, so, vielleicht ist es ja auch irgendwie was, weil ich meine, ich bin ja irgendwie ihre Schwester, und wenn ich halt sehe, was da drin ist in ihrem Geschenk, dann kann ich quasi damit umgehen und besser für sie entscheiden, was halt das Richtige ist. So. Mhm.
Also
ob sie sehen sollte oder ob ich sie dafür schützen sollte. Deswegen habe ich gedacht, ja, da guckst du mal rein.
Man hat selber als Fiona ja einen Aufsatz für die Knarre gekriegt mit diesem Elementschaden. Was hat sie denn bekommen? Was war denn da drin in der Box?
Da war, glaube ich, irgendwie so ein Anhänger drin. Wo ein Spiegelanhänger, irgendwie sowas. Also auf jeden Fall mit einem Bild noch von denen quasi. Noch so ein Familienfotochen. Also nö, es hat bis jetzt keine Auswirkungen gehabt. Also es hat,
weiß sie es denn oder weiß es jetzt nur du?
Das weiß nur ich.
Ah, okay.
Ja.
Also du hast es ihr nicht gegeben
dann,
oder so?
Ja. Nee, also was man machen konnte, war dann halt in der Situation zu sagen, entweder konntest du direkt zu Sascha gehen und sagen, darf ich es haben? So nach dem Motto, wenn du es nicht willst, dann nehme ich es gerne, so nach dem Motto. Aber ich habe dann halt irgendwie sowas in die Richtung gesagt, so ich verwahre es für dich, und wenn du es haben willst, dann komm zu mir. Und jetzt bin ich im Endeffekt halt diejenige, die es halt einfach mit sich rumschleppt, bis es dann halt vielleicht nochmal auftaucht.
Hm. Dann passiert da diese ominöse Action-Sequenz mit dieser Athena, ist auch eher so ein bisschen Fanservice, gell, dass man diese Athena nochmal sieht oder Athena. Und dann trifft man auch auf den Scooter, der kommt, glaube ich, auch irgendwo in den Spielen vor, dieser Mechaniker, der einem dann,
ja,
dieses,
genau,
der einem dann dieses, dieses seltsame Caravan, den man da hat, wieder aufrüstet.
Da auch wieder eine Einsatzquelle übrigens für das Geld. Also ja, du hast gesagt, dass man Geld einsammeln kann. Das ist tatsächlich auch für was gut, auch wenn es eher so ein Gimmick ist. Also der repariert einem quasi diese Karre irgendwie, die in der Sequenz vorher kaputt gegangen ist. Und dann kann man sich auch entscheiden, ob man jetzt die Maliwan-Lackierung haben möchte oder die Jacobs-Lackierung. Und die sehen dann irgendwie alle ganz anders gepimpt aus. So ein bisschen Pimp My Ride-Style.
Und da waren die Beschreibungstexte auch verdammt lustig. Die habe ich mir alle durchgelesen, die sind super, super gut. Bei dem einen ist dann irgendwie noch ein Getränkehalter dabei, kostet aber 1000 Aufpreis und so. Und das sind echt lustige Sachen. Also die Texte sind wirklich durch die Bank weg so dermaßen borderlandig, um es jetzt mal so zu nennen.
Ja, das stimmt.
Die treffen den Ton so halt richtig gut. Also man merkt denen wirklich an, dass sie wahnsinnige Fans sind und auch da eine sehr enge Zusammenarbeit irgendwie bestehen muss.
Ja, doch, das haben sie schon gut gemacht. Das habe ich auch im ersten Teil schon gesagt. Also dieses Upscannen und Lesen von Beschreibungstexten war halt tatsächlich immer sehr witzig.
Was ich ein bisschen langweilig fand, war dann, wenn man mit diesen zwei Jungs dann da noch, oder wenn man dann als Gruppe wieder zusammen ist, dieses Pseudo-Rätsel. Also man muss doch dann da in diesem kleinen Städtchen da diese Schalteranlagen irgendwie richtig verdrahten, damit man sich da diesen Vault-Key, diesen Atlasraum da unten öffnet.
Ja, wirklich Rätsel war das ja nun auch.
Nee,
also
aber
im Grunde genommen war das auch nur so an drei verschiedenen Stellen einmal klicken.
Ja. Aber eben,
ja,
es war nicht rätselig genug, als dass es als Rätsel durchgeht, und es war irgendwie nur so Zeitschinderei, da jetzt rumzulaufen und da rumzuscannen. Ich meine, ja, es war okay, aber
das stimmt. Aber der Payoff war dann wieder ganz geil. Also als dann diese Stadt sich quasi, also diese unterirdische Stadt sich aus dem Boden irgendwie erhoben hat, und man geht dann halt da rein, und ich muss auch sagen, direkt wenn man reinkommt, gibt es ja dann auch quasi die Anspielung darauf, warum das Ganze jetzt Atlas Magd heißt, weil Atlas Magd ist ja der Titel der Episode, der zweiten, und das ist ja eine Anspielung auf Atlas Shrugged. Atlas Shrugged ist dieses Buch von Ayn Rand, wo unter anderem auch Bioshock übrigens drauf basiert.
Ja.
Und auf dem Cover ist quasi so ein Kerl, der halt die Welt auf dem Rücken trägt. Und das siehst du ja auch direkt, wenn du dann in das Atlas-Gebäude irgendwie reingehst. So, du hast halt direkt so eine riesengroße Statue, die das auf dem Rücken trägt. So, da fand ich eigentlich einen ganz netten Payoff, so, dass man eben die Stadt erhebt sich aus dem Boden, und plötzlich gibt's diese Anspielung. Fand ich ganz schön.
Das fand ich auch sehr cool, weil eben auch Atlas dann die Doppelbedeutung in dem Spiel, weil es halt diese Firma ist, die diesen Vault da gebaut hat, genau. Also sehr, sehr schön. Und da trifft man dann auch wieder auf diesen super nervigen Idioten-Boss, der einen da zum Hausmeister degradieren wollte, weil natürlich gehört zu so einer Story auch dazu, dass der Bösewicht dann erst wieder auftaucht, wenn man die entsprechenden Schalterrätsel gelöst hat, um die Leute da reinzulassen. Das musste natürlich auch sein. Also diese Tropes sind auch alle drin. Und dann wird man ja quasi mit vorgehaltener Pistole gezwungen, diese Vault, ich nenne es jetzt mal Vault Keys, es ist ja nicht der Vault Key, aber diese Oktagon, die Dinger da irgendwie da einzusetzen, weil alle denken, damit öffnet sich jetzt irgendwas, um an diesen Vault Key zu kommen.
Genau, dazu muss man halt sagen, dass schon weit vorher in der Geschichte erzählt wurde, dass diese beiden Teile, die man quasi braucht, die man zusammensetzen muss, um da dran zu kommen, können nur von Fiona und Reese berührt werden. Mhm. Also die quasi scheinbar zum ersten Mal da Hand angelegt haben an die jeweiligen Teile von diesem Schlüssel, die können auch die Schlüssel nur berühren, weil wenn jemand anderes dran packt, dann kriegt man quasi irgendwie einen kleinen Elektroschock, und es funktioniert dann einfach nicht. Und deswegen ist es halt eben gerade so wichtig in dieser Sequenz, weil die beiden dann quasi die Pistole vor den Kopf gehalten kriegen, in Richtung so, ihr müsst es jetzt halt für uns machen, ihr müsst die Dinger jetzt irgendwie aneinander halten, damit jetzt eben was passiert, weil wir können es halt nicht machen. Und gleichzeitig wird aber nochmal sowas aufgebaut, dass damit gedroht wird, wenn ihr das nicht macht, dann bringen wir jeweils eure besten Freunde um.
Ja. Apropos beste Freunde, bevor wir zum Finale kommen, meine Lieblingsstelle war ja eigentlich die ganze Zeit, wie der Freund vom Reese, Namen weiß ich jetzt leider auch nicht mehr, also der Sidekick, dieser ITler, dass der das voll geil findet alles. Also die fliegen aus Autos, die werden fast zerquetscht von diesem Riesenviech und haben ihre Jobs verloren und so weiter und werden die ganze Zeit fast umgebracht und er feiert das total und findet es voll geil, dass er endlich irgendwie spürt, wie er am Leben ist. Und dann geht er ja auch kurz pinkeln und kommt dann wieder und hat sein Hemd ausgezogen und so Rambo-mäßig umgebunden. Und das Geile ist ja dann, wie der Reese und der Jack dann voll irritiert sind, weil er halt die mega Bauchmuskeln hat und den mega Body. und der, warum guckt ihr dauernd an mir runter? So, das fand ich sehr amüsant. Und auch dieses ganze Bro, 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 weil sie ja dann quasi die Geschichte für ihn erzählt, das war meine Lieblingsstelle.
Ja, die fand ich auch sehr großartig.
Und der so reden wir doch gar nicht. Doch, ihr redet so. Bro, 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 bro.
Das fand ich super. Und bevor wir aufs Finale kommen, mir hat auch die, meine Lieblingsszene war diese Slow-Motion-Szene am Anfang mit der Verfolgungsjagd. Oh, ja. Gar nicht mal die Verfolgungsjagd an sich, aber so dieses Ende der Verfolgungsjagd. Ja. Wie es halt ins Intro übergeht, weil so ich liebe diese Borderlands Slow-Motion-Szenen, die sind einfach unglaublich geil inszeniert und das ist so geil, wenn dieses Monster auf dich zurennt, ja, und du halt eben kurz vorher und das dann halt so gegeneinander clasht irgendwie, du überschlägst dich noch und plötzlich fliegen alle aus dem Auto in Slow-Motion und das Monster ist irgendwie
und die Musik setzt
total
ein.
Ja. Ja, es ist wieder sehr, sehr geil gemacht, muss ich sagen.
Und dann fliegt die Typo von Borderlands so directed by und so noch mit durchs Bild, also das war wirklich filmreif, das war richtig, richtig, ja, richtig gut. Und so
war
funktionieren
bis jetzt meine
auch,
Lieblingsszene,
so. Ja, und so funktionieren auch Actionsequenzen mit Stil in einem Adventure. Also das war die perfekte Umsetzung. Genau so muss es sein. Das war richtig gut.
Ja,
weil es toll anzugucken war. Ja.
Ja, lass uns doch noch vielleicht über das Finale reden. Oder?
Ja, aber noch so dieser Meta-Humor, dass Telltale sogar eine, am Ende vom Spiel sieht man noch immer, wie die Leute sich entschieden haben. Und ja, ob man seinem Kumpel eine Bro-Fist gibt oder nicht, war eine eigene Entscheidung. Das ist wirklich, weil das die ganze Serie so Bro, 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 Bro und das war ja sowieso schon lustig und dann kommt am Ende quasi nochmal so dieser Schlussgag, dass man sich da entscheiden konnte, ob man ihm eine Bro-Fist gibt oder nicht, weil ja an der Stelle auch so rauskommt, dass der Chef, der so redet wie der Typ aus Family Guy, dass der ihn ja quasi auch versucht hat, quasi zu bestechen, um Reese zu verpetzen.
Richtig, ja.
Das ist ja auch quasi noch Hintergrundgeschichte.
Und dann kann man sich so ein bisschen entscheiden, ob man ihm quasi verzeiht oder ob man sagt, so, du bist das hinterletzte Arschloch.
Genau. So, Finale. Du hast ja gesagt, du hast dich für Jack entschieden. Also die Entscheidung kommt, dass man dann da dasteht und diese in dieser Mitte, in so einer Apparatur, diese zwei Teile, diese zwei Puzzlestücke irgendwie so zusammenschweißt und dann kommt so ein fliegender Bot irgendwie daraus raus, der sich daraufhin irgendwie so zusammensetzt und dann geht aber irgendwie die Alarmanlage los von diesem System. Ne?
Genau, da scheint irgendwie das ganze Gebäude irgendwie ineinander runterzubrechen, irgendwie alles irgendwie einzustürzen und dann ist halt eben so ein bisschen die Frage, wem glaube ich jetzt, wer kann mir jetzt weiterhelfen? Fiona hat halt natürlich direkt einen Plan und sagt diesen Plan auch direkt und du hörst natürlich und siehst als einziger Jack und weißt so, du könntest aber auch ihm vertrauen, weil er sagt dir halt, er kann das alles irgendwie stoppen und diesen Alarm quasi canceln und Fiona möchte es stattdessen gerne alles in die Luft jagen.
Ja, man weiß nicht so genau, also ich weiß auch gar nicht, warum ich mich für Fiona entschieden habe. Jacks Plan klang eigentlich sehr einleuchtend. Jack hat gesagt, ja, du hast doch dieses Auge. Mit diesem Auge können wir alle diese Sentry-Bots, also diese Selbstschussanlagen, die jetzt irgendwie auf alle zeigen, also sowohl auf dich waren irgendwie ein paar Sentry-Bots gerichtet, wie auch auf die auf diesen Pseudo-Boss, der wiederum deine Freunde bedroht. Aber alle waren irgendwie, es war so ein Mexican Standoff in the future. Und Jack sagt, komm, wir markieren alle mit dem Auge und deaktivieren die dann irgendwie alle gleichzeitig. Er hackt sich irgendwie ins System. Und dann dachte ich eigentlich, das klingt eigentlich zu einleuchtend, zu einfach, als dass das gut gehen würde. Ich vertraue dem Plan
so
nicht.
So bist du also gestrickt.
Kann nicht so einfach sein. Das kann gar nicht sein. Und Fiona sagt den schönen Jack-Bauer-Satz, trust me, I have a plan. Und dann dachte ich, na gut, also wenn Fiona
jetzt
sagt,
ich glaube letztendlich, egal für was du dich entscheidest, beides wird wahrscheinlich irgendwie schief gehen, da bin ich mir fast schon sicher. In dem Moment erschien es mir aber eben auch logisch, weil man hat ja vorher schon irgendwann eine Sequenz gesehen, wo durch Jack du schon mal die Möglichkeit hattest, eine Waffe zu hacken. Mhm. Du konntest ja schon mal in einer Sequenz, wo du deinen Boss irgendwie getroffen hast und der dir quasi droht und dich erschießen will, konntest du seine Waffe hacken, dass es halt quasi nicht funktioniert oder irgendwie hochgeht. Und eigentlich war die logische Konsequenz, dass du jetzt halt dann auch, wenn Jack dir sagt, er kann das hier hacken, dass das halt auch eben funktionieren muss. Und es war für mich erstmal die logische Entscheidung, als gleich alles in die Luft zu jagen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Fiona das alles, also sie hat nur gesagt, I have a plan und hat irgendwie so eine Granate gezückt. Aber was ist denn jetzt passiert? Also du hast dann Jack ausgewählt, oder?
Ich habe dann Jack ausgewählt, einfach weil, also einerseits, weil es mir logischer erschien, aber die viel wichtige Erklärung, weil ich eben diesen Plot viel interessanter finde, dass Jack quasi immer mehr die Macht über Reese erlangt und ich wollte eigentlich, dass er halt auf ihn hört, einfach nur um zu sehen, was passiert. Und man sieht im Grunde eigentlich nur eine ganz kurze Szene, wo Reese eben anfängt, irgendwas zu steuern und irgendwie die Hände hochzubewegen und Jack macht halt natürlich irgendwie das Gleiche. Also du siehst halt noch stärker, wie Jack ihn halt steuert. Und dann ist aber auch schon Ende.
Mist. Ein typischer Cliffhanger. Und bei der Fiona kriegt man leider auch nicht viel mehr mit. Also sie wirft diese Granate, das ist auch wieder ein sehr lustiger Moment. Sie wirft diese Granate nach oben, dann alle halten so die Luft an, dann fällt die Granate nach unten, direkt wieder vor ihre Füße und dann passiert nichts. Und so, das war dein Plan, sagt dann Reese noch so zu Fiona. Und sie sagt dann irgendwie so, wait for it oder irgendwie sowas in der Art. Und dann wumm, ist irgendwie alles weiß. Also es scheint wahrscheinlich so eine Blendgranate oder sowas gewesen zu sein.
Ah ja, okay.
Und dann ist auch fade to black, also dann ist auch Schluss.
Wobei ich halt auch sagen muss, also auch wenn das natürlich irgendwie ganz coole Cliffhanger waren, ich war so dann irgendwie, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, es muss noch irgendwie was kommen. Also der erste Teil war für mich halt eben gerade beim Ende so recht rund, weil sie am Ende eben beide in diesem Camp sitzen und nochmal irgendwie sich so ein bisschen in die Haare kriegen. Es war so schön abgeschlossen in sich irgendwie. Und jetzt einerseits natürlich gut, weil man ist natürlich neugierig auf die nächste Folge, andererseits hatte ich so das Gefühl, so jetzt muss doch noch irgendwie eine Szene kommen, bevor das hier zu Ende ist. So, das hat es mir ein bisschen zu offen gelassen, muss ich sagen.
Das war wie bei der ersten Episode, wo dann dieser Alex, ich nenne ihn jetzt einfach immer noch Alex, mit dem Koffer da steht und man sich dann entscheidet, ob man ihn warnt oder nicht und dann explodiert es, als wenn es bei der Stelle aufgehört hätte, gell?
Ja, genau.
Und ich dachte dann auch, so ein bisschen schon, hätten sie jetzt noch sagen können, wo man sich jetzt zumindest befindet, weil wenn wir jetzt mal überlegen, das hat schon ganz schön lang gedauert, die zweite Episode. Also im November war, glaube ich, die erste Episode rausgekommen, gell?
Ja, also es war schon recht lang. Sogar die neue Game of Thrones Episode kam ja jetzt früher raus.
Ja. Ich meine, das hat sich gelohnt. Die Folge ist super, super gut. Aber die Story gefällt mir so gut, dass ich das gerne ein bisschen kompakter jetzt hätte in dem Fall.
Ja, da sind wir die Opfer halt so davon, dass wir es sofort spielen. Ne? Ja. Also es gibt ja so viele, die sagen, ich warte dann irgendwie bis zum Ende und das ist sicherlich auch eine ganz kluge Variante, aber ich bin dann doch, muss ich sagen, zu neugierig.
Total. Tja, so ist das halt bei Telltale.
Weil es eben auch so gut erzählt ist. Aber insgesamt...
Insgesamt? Hallo?
Ja.
Aber insgesamt, hast du gesagt? Dann warst du weg.
Da war ich weg. Nee, ich habe gesagt, insgesamt war es auf jeden Fall wieder eine coole Folge.
Total. Und auch insofern, weil die Charaktere halt enorm wachsen. Jack, wie er mit der Hand redet. Man hat die Sascha ging vielleicht ein bisschen unter in der Episode, aber der Bro von dem Reese stand auch gut im Mittelpunkt und ich freue mich sehr darauf.
Also, ja, und man hat auch Reese und hörst du mich noch?
Ja.
Ja, weil ich habe gerade angezeigt gekriegt, Probleme mit der Internetverbindung. Okay, ich fand auch, dass Reese und Fiona auch noch so ein bisschen, man hat ja auch noch viel besser kennengelernt durch die Art und Weise natürlich, wie sie auch teilweise mit Scooter umgegangen sind, als sie ihren Wagen reparieren lassen wollten. Also da kann man ja auch sehr viel noch über die beiden lernen und vor allen Dingen auch eben in dieser Sequenz, wo die beiden mit vorgehaltener Waffe eben zu dieser Halle geführt werden. Da unterhalten sie sich halt jeweils mit ihrem Kidnapper. Gerade diese Unterhaltung fand ich auch sehr, sehr gut. Also man hat halt einmal die Fiona zusammen mit dem Ex-Freund von der Sascha und dann hat man einmal den Reese mit seinem Chef zusammen und da kommen halt doch noch so die ein oder anderen Kleinigkeiten raus, die eben sehr, sehr interessant für die Geschichte und auch für die Charaktere sind.
Total. Also egal, welche Konstellation in dieser zweiten Episode irgendwie zusammen war, das war immer interessant zu sehen. Gerade auch, wie was Jack dann ihm, dem Reese quasi verrät über diesen Boss, wie er ihn quasi immer geprügelt und überhaupt gar nicht mit beachtet hatte. Und aber für den Chef war das irgendwie total, total bedeutend, dass er der Prügelknabe war von Jack. Also man kriegt auch sehr viel über diese Strukturen mit, wie dieser Konzern dann irgendwie tickt und funktioniert hat und welches Machtgefüge da war.
Ja.
Ich freue mich sehr darauf, wie das weitergeht, und ich bin voller guter Dinge, dass wir da eine sehr, sehr schöne Season irgendwie sehen werden. Und ich glaube auch, dass das noch interessant werden würde, wird in den nächsten ein, zwei Episoden, wo wir uns befinden gerade. Also da bin ich auch gespannt drauf, weil ich glaube nicht, dass das dann erst in der 5. Episode kommt, wo die zwei jetzt hängen. Also warum die da jetzt quasi irgendwo fortgeführt werden und wer das ist hinter dieser Maske. Also ich glaube, ja, das kommt dann auch jetzt schon in der nächsten oder übernächsten Folge irgendwie zum Tragen.
Da bin ich auch auf jeden Fall extrem gespannt. Wobei ich sagen muss, ich kann mich jetzt nicht mehr so massiv an den Trailer für die 3. Folge erinnern. Ich weiß, dass nach der 1. kam der Trailer für die 2. und der war halt sehr, sehr geil. Der hat mich extrem neugierig gemacht. Aber an den 3. ist mir jetzt tatsächlich sogar komplett entfallen.
Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, ob es da einen gab, ehrlich gesagt.
Na, es gab irgendwie so ein ganz kurzes Ding, aber eben keinen richtigen Trailer wie beim 1. Mal.
Ja. Nee, weiß ich jetzt auch nicht mehr, nee. Naja, warten wir es
mal. Mal gucken.
Wir werden uns wieder unterhalten, wenn es soweit ist.
Ganz bestimmt.
Dann danke ich dir für diesen Spoiler-Besuch hier beim hier
sehr zum Frühstück. Sehr gerne, danke dir für die Einladung.
Wenn man mehr von dir erfahren möchte, natürlich bei Giga Games und auf Twitter. Christine Richtig. The Fox, gell?
Korrekt.
Genau.
Genau dort.
Und dann grüß deine lieben Kollegen.
Das werde ich machen, du auch.
Tschüss. Ciao. Tschüss.